von der Dokumentationsstelle Antirassistische Initiative aus Berlin ist die Elke am Apparat. Elke, ich hoffe, du kannst mich gut hören.
Ja, du bist ein bisschen leise.
Okay, gut, dann gehe ich jetzt ein bisschen näher dran. Jetzt müsste ich eigentlich lauter sein. Jetzt bin ich richtig in dem Mikro drin. Ihr seid von der Antirassistischen Initiative. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was seit wann es euch gibt.
Na, die Antirassistische Initiative gibt es seit 1987 und hatte irgendwie bundesweit das erste Notruftelefon bei rassistischen Angriffen. Was soll ich dazu sagen? Es gab viele Arbeitsgruppen, die war auch recht aktiv, jahrzehntelang. Und wir gehören zur Arbeitsgruppe der Dokumentation mittlerweile und dokumentieren diese Verletzungen und Todesfälle von Geflüchteten in diesem Land. Und an den Grenzen.
Genau, seit 1993, und das war ja auch ein sehr einschneidendes Jahr. Also wir hatten jetzt überlegt, wie führen wir dieses Gespräch? Oder was? Weil es geht ja in eurer Dokumentation diesmal um, ich zitiere, bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen von Suizid, Suizidversuchen, Selbstverletzung von Geflüchtlingen. Und ihr habt dann auch kurz geschrieben, das sei eigentlich aufgrund von der rassistischen Sondergesetze und des Rassismus in der Gesellschaft kommen diese Menschen eben körperlich zu Schaden oder zerbrechen dran und sterben schließlich oder sterben viele, weil es sind, soweit ich das weiß, offizielle Zahlen ungefähr 800 seit 1993. Und vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen von rassistischen Sondergesetzen, die sozusagen so die Basis waren für die Situation, in der sich die Flüchtlinge hier in Deutschland befinden.
Ja, also die Zahl 800 weiß ich jetzt nicht genau, aber das müsste man auch mal überprüfen in unserer Doku. Mhm. Naja, ein Eingriff war ja schon die Grundgesetzänderung 1993, wo das Asylrecht stark beschränkt wurde, dass Leute, die über Nachbarländer einreisen wollten, schon sofort als unbegründet abgelehnt wurden, keinen Asylanspruch mehr hatten und auch Leute aus sicheren Herkunftsländern. Zeitgleich wurde dieses Asylbewerberleistungsgesetz erfunden oder erdacht und natürlich auch umgesetzt. Das sind Regelungen der sozialen Leistungen, also dass die Menschen, die hierher kommen, um Schutz zu suchen, in Lager leben müssen die erste Zeit, nicht arbeiten dürfen, einer Residenzpflicht unterliegen und auch mindere medizinische Versorgung haben und vieles mehr. Diese Asylgesetze wurden sukzessive immer mehr verschärft. Und letztendlich das letzte Mal im August 19 ein ganzes Migrationspaket geschnürt, also das sogenannte Hau-Ab-Gesetz, so wird es genannt von KritikerInnen. Richtig heißt das zweite Gesetz zur besseren Durchführung der Ausreisepflicht, damit meinen sie die Abschiebung, die gewaltsame, wurde verabschiedet in 2019. Und ich sage nur ein paar Beispiele, was vorher noch so grenzwertig war und immer wieder von Anwältinnen kritisiert wurde. Also zum Beispiel das Betreten der Wohnung, das dürfen die bei der Abschiebung, die Polizei darf das jetzt uneingeschränkt. Sie dürfen abzuschiebende Gefangene in normalen Knästen unterbringen. Die Inhaftierung zur Abschiebung ist deutlich vereinfacht. Bestimmte Atteste reichen lange nicht mehr aus, um so eine Abschiebung, also bei schwerkranken Leuten zum Beispiel, um eine Abschiebung auszubremsen. Und der gesamte, das ist auch bemerkenswert, der gesamte Ablauf der Abschiebung gilt als Dienstgeheimnis nach diesem letzten Verschärfungsgesetz. Und was auch übel ist, ist eben, dass die Zwangsunterkunft in Erstaufnahmeeinrichtungen für angekommene Geflüchtete von 6 Monaten auf 18 Monate ausgeweitet wird. Das ist alles legalisiert, weil die Gesetze eben entstanden sind. Und warum das Ganze, kann man nur in einem Satz sagen, es sollen möglichst keine Geflüchteten kommen. Und wenn sie kommen, dann sollen sie schnell wieder raus. Ne? Und dazu sind auch die Kriminalisierung ein Punkt. Also wenn Leute gegen die Verordnung und Gesetze verstoßen, wenn sie das Lager verlassen oder wenn sie arbeiten trotz Arbeitsverbot, dann machen sie strafbar und werden sozusagen kriminalisiert. Die haben eine wesentlich niedrigere Stufe als Leute, die hier einen Aufenthalt haben und werden dann, und das ist immer öfter auffällig, auch als sogenannte StraftäterInnen abgeschoben, so als Rechtfertigung für irgendwelche Deportationen in Krisengebiete oder in Kriegsgebiete oder was auch immer. So läuft es im Moment.
Hm. Das ist so das eine. Und ihr habt ja auch geschrieben, so der Rassismus in der Gesellschaft. Und da ist natürlich so unsere Frage, bezieht sich das jetzt nur auf die staatlichen Organe, also Bundesregierung, die für die Abschiebung zum Beispiel zuständigen Behörden, Polizei, Geheimdienste, Ausländerpolizei und so weiter und so fort? Oder meint ihr da zum Beispiel auch mit, dass in der Gesellschaft, also es gibt da auch eine Tendenz, eine rassistische Tendenz? Also meine Frage ist einfach, Rassismus in der Gesellschaft, bezieht ihr das jetzt nur auf staatliche Einrichtungen oder auch auf die Bevölkerung, sage ich mal?
Es gibt natürlich den staatlichen Rassismus in Form von Gesetzen und der Durchsetzung dieser Gesetze, institutioneller Rassismus, und es gibt diesen gesellschaftlichen natürlich in der Bevölkerung, und die stehen in Wechselwirkung zueinander. Das eine bedingt das andere. Eben hatte ich schon von der Abschiebung von sogenannten StraftäterInnen gesprochen. Das wird gerne aufgegriffen von Rassistinnen oder Nazis oder anderen Bevölkerungsgruppen, die dann mit ihrer Gesinnung eigentlich die hier lebenden Geflüchteten angreifen, ne? Und da gibt es Attacken auf der Straße, Angriffe auf der Straße. Es gibt Attacken auf die Lager, auf die Flüchtlingsunterkünfte. Und da kann ich mal eine Zahl nennen, die wir recherchiert haben, aber die Dunkelziffer wird immens höher sein, weil wir kriegen ja nicht alles mit, dass in den letzten 28 Jahren, wo wir da recherchieren und dokumentieren, sind bei Angriffen auf die Heime und auf der Straße oder in öffentlichen Bereichen 5.500 Leute zu Schaden gekommen, gestorben sind bei Angriffen auf die Heime, Lager, Unterkünfte und auch auf der Straße 115 Personen, die wir festgestellt haben. Dagegen steht die Zahl von 702 Toten, also der Zahl 115 steht die Zahl 702 gegenüber durch staatliche Maßnahmen. Und das muss ich sagen, was wir darunter verstehen. Staatliche Maßnahmen sind einerseits Suizide, weil die Leute da in der Regel hingetrieben werden, dann Tote an den Grenzen, dann Tote während der Abschiebung, Tote nach der Abschiebung, Tote durch Bullengewalt oder Bullen können auch Security sein, also die Verantwortliche, und Tod durch unterlassene Hilfeleistung von verantwortlichen Leuten, zum Beispiel auch Bullen, die jemandem nicht helfen, der in Lebensgefahr ist, allen Geflüchteten nicht helfen. So, das gibt's ja auch immer wieder. Also das sind die zwei Zahlen, der gesellschaftliche und der staatliche Bereich steht sich so gegenüber.
Ich glaube, das ist auch ganz konkret, ganz aufschlussreich. Also ich denke, wir schätzen das auch so ein, dass es also auch in der Gesellschaft einen starken Rassismus gibt, der auch Spaltungstendenzen hat. Die nehmen uns unsere Arbeit weg oder was weiß ich, oder unsere Wohnung, oder sie verweigern unsere Frauen oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark vertreten hier in dieser Gesellschaft. Ihr hattet auch geschrieben, dass in Polizeigewahrsam auch Menschen zu Tode kommen. Also was bekannt ist, Juru Jalo ist zum Beispiel so ein Beispiel. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Also wir dokumentieren ja all diese Geschichten, und Juru Jalo, das ist eindeutig erwiesenerweise Mord. Das konnte aber auch nur nachgewiesen werden, weil von Anfang an sich Leute trafen und versucht haben, das aufzuklären. Die Initiative in Gedenken an Juru Jalo, die hat schon gleich kurz nach Bekanntwerden seines Todes, auch schon sein Freund Mokhtar, die haben schon gleich angefangen und haben die Suizidthese in Frage gestellt. Und wir selber haben auch die Obduktionsberichte gelesen und Widersprüche rausgearbeitet, und den Anwältinnen, die waren damals noch in Berlin, das waren am Anfang Berliner Anwältinnen, denen das rübergeschoben und diese Widersprüche klargemacht. Aber trotzdem hat das wahnsinnig viel Energie gekostet und auch viel Geld. Haben auch Gegengutachten erstellt für zigtausende. Dadurch ist dieser Fall überhaupt so lange und immer noch sehr gegenwärtig, ne, und sehr bekannt. Andere hingegen ganz wenig, ne. Und ich will nochmal einen anderen Fall, der wahrscheinlich eher nicht bekannt ist. Es gibt viele, es ist auch schwer, da was zu finden, was so beispielhaft ist, weil es ist alles schrecklich. Und ich denke auch, dass wenn Leute Interesse haben, dass sie sich das selber durchlesen könnten. Wir sind auch im Internet, also wir haben eine große Datenbank und Suchmaschine. Und ich sag mal das Datum, und danach könnte man das dann auch finden. Ich sag mal das nächste Beispiel: am 24. Mai 2014. Das ist Muslim H. der in Landshut im Knast saß, in der JVA Landshut, 28 Jahre alt, der sich mit Scherben einer Fensterscheibe selbst verletzen wollte. Und es kamen halt zwei Personen von den Wärtern rein und letztendlich waren es 8 Personen in der Zelle, die ihn dann mit aller Gewalt in einer heftigen Gewaltorgie niederdrücken wollten, bis er nicht mehr atmete. Und das hatte plötzlich einen Atem- und Herzstillstand, wurde festgestellt. Bei der Obduktion wurde dann festgestellt, lagebedingter Erstickungstod und weitere Verletzungen am Kehlkopf und so weiter. Also das sind immer Geschichten, die sind richtig heftig, wo jemand zu Tode gebracht wird. Und wenn man dann weiter das verfolgt, das machen wir ja auch, werden diese Verfahren gegen die Täter in der Regel eingestellt. Ne? Oder sie kriegen solche Strafen, dass sie, wenn es Beamte sind, dass sie ihren Beamtenstatus nicht verlieren und können teilweise auch weiterarbeiten in ihrem Bereich. Und auch hier ist es so, dass das eingestellt wurde oder ja, soweit ich das jetzt gerade sehe. Das ist eine lange Geschichte auch. Uri Jalloh ist ein besonderer Fall, weil da nun sehr, sehr viel Öffentlichkeit entstanden ist durch die Initiative.
Das ist richtig. Also
ich kann auch was sagen zu Ferhat Mayouf, der hier in Berlin in der JVA letztes Jahr, da war gerade eine Gedenkdemo, am 23. Juli ist er gestorben in einer brennenden Zelle. Kam aus Algerien, 38 Jahre alt und 3 Tage vor diesem Tod, 3 Tage vor seinem Sterben, war er bei einem Haftprüfungstermin und hat die Richterin dringend gebeten, angefleht sogar, sie möge ihn in ein Haftkrankenhaus bringen, weil er schwere Depressionen hat. Er hat seine Selbstverletzungen, seine Wunden am Leib gezeigt, Schnittwunden am Bauch. Und die Richterin hat daraufhin eine Anweisung geschrieben für den Knast, er musste dann ja zurück zum Knast, dass die ihn sofort in solch ein Krankenhaus bringen sollen, in ein Haftkrankenhaus oder in eine entsprechende Einrichtung. Dieser Zettel, der schriftlich und mündlich, also sie hat es auch dem begleitenden Beamten noch gesagt, mitgeteilt wurde, der ist angeblich nicht gesehen worden, übersehen worden und 3 Tage später brennt die Zelle und obwohl er um Hilfe gerufen hat und auch die Mitgefangenen diese Hilfeschreie klar gehört haben, stirbt er in der Zelle und das, nachdem minutenlang das Personal draußen vor der Tür steht und die Tür nicht geöffnet hat. Und da gibt's dann auch wieder immer Erklärungen, warum das nicht passiert ist, aus irgendwelchen Gründen. Aber die Sache ist auch noch nicht ausgestanden. Also es sind Anwälte und auch Angehörige, die versuchen, Licht in dieses Drama zu bringen.
Ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen. Also was du ja schon gesagt hast, das ist also einmal, ihr dokumentiert die Arbeit, aber ich habe aus deinen Antworten, Elke, auch gehört, dass ihr euch auch an politischen Aktivitäten, also man jetzt Knastkundgebung, an Öffentlichkeitsarbeit, um diesen Rassismus, die dann zu Selbsttötungen führen, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, da was gegenzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz langer Kampf, den ihr als Initiative, die nur in Anführungszeichen dokumentiert, was ja eine wichtige Arbeit ist, aber es muss einfach mehr passieren und ich glaube, das hast du auch ganz anschaulich soweit auch rübergebracht, uns erzählt. Wenn du noch jetzt was...
Ich würde doch gerne was sagen.
Ja, bitte.
Seit September gibt es ja ein Denkmal in Gedenken an Opfer der Polizeigewalt und des Rassismus auf dem Oranienplatz in Berlin. Das ist der Platz, wo jahrelang Flüchtlinge kampierten und für ihre Rechte stritten. Und dieses Denkmal gibt es immer noch. Und das wird ständig, es ist nicht weggeräumt worden und es wird ständig auch aktualisiert mit Namen der Gestorbenen durch Rassismus und Polizeigewalt. Das wollte ich nochmal sagen, das ist relativ einmalig, dass der Bezirk das im Moment stehen lässt. Sogar eine Gruppe, die sich dafür einsetzte, hat sogar den Silvio-Meyer-Preis dafür bekommen, warum auch immer, wahrscheinlich wegen des Wahlkampfes im Moment, aber ist egal. Die haben das Denkmal nicht weggeräumt. Und das wollte ich nochmal sagen. Und ich würde auch noch gerne eine Zahl loswerden zu den Suiziden, weil das ja unsere aktuelle, der Inhalt von der aktuellen Presseerklärung ist. Wir haben, und das ist eigentlich, finde ich, schon eine erschreckende Zahl. Die Recherche ist extrem schwierig, muss ich dazu sagen, aber die letzten 5 Jahre haben wir relativ gut recherchieren können. Und in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt wurden 2 bis 3 Geflüchtete haben sich selbst getötet pro Monat. Mhm. Also pro Monat Suizide und mindestens 40 Selbstverletzungen pro Monat in den letzten 5 Jahren. Das wollte ich noch kurz sagen. Das ist, finde ich, eine sehr hohe Zahl. Und viele sind namenlos, weil die einfach nicht bekannt werden und so weiter.
Es gibt da keine Sondersendung im Fernsehen drüber, um das mal ein bisschen ironisch oder sarkastisch zu sagen. Das heißt also, im Grunde genommen macht ihr eine ganz wichtige Arbeit und da ist auf jeden Fall Widerstand jetzt als Dokumentationsstelle, aber auch generell auf der Straße, muss da weiter forciert werden, um das zurückzudrängen, um eine menschliche Gesellschaft sozusagen zu erkämpfen. Was du mit diesem Interview auf unsere Fragen ja auch geleistet hast, oder es ist zumindest eine Basis, und ich denke, wir müssen das sacken lassen, und ich glaube, hier sind alle Leute aufgefordert, gegen diese Entwicklung weiter Widerstand zu leisten, zu kämpfen. Okay, Elke, soweit so gut. Jetzt denke ich, mach mal.
Kann ich noch unsere Internetseite sagen?
Gerne,
da ist
gerne,
nämlich
gerne.
Suchmaschine drin, die
ja,
sehr
gerne,
wichtig
mach das.
Ist. www.ari-doc.org. Und dann gibt's da eine Webdokumentation und da kann man suchen und gucken nach Bundesland und wie, nach Art und hin und her. Okay. Tausende Beispiele sind da drin.
Danke, Elke. Schönen Abend
noch. Ja, ich danke auch.
Ciao.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.